Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
Ihre Zugvorbereitungsmail wird jetzt bearbeitet.
Durch die Sendung führt Podcaster und Lokführer Gregor Börner.
Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Langsamfahrt, heute mit diesen Themen. Wir klären, wie funktionieren eigentlich Ausschreibungen im öffentlichen Personennahverkehr. Dann wird das Interrail-Ticket 50 Jahre alt, wir wollen mal ein bisschen zurückblicken. Dann blicken wir außerdem ein bisschen zurück auf den letzten Messschienenbus der Deutschen Bahn, der ist nämlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Dort haben wir einen ganz besonderen Sammlerkult, heute Eisenbahnplakate. Dann wollen wir mal was klarstellen. Eisenbahnfahren ist sicherer als Autofahren. Das ist, glaube ich, gerade mal ganz nötig nach der S-Bahn-Entgleisung in der Nähe von München. Und zum Ende stellen wir wieder eine Museumsbahn vor. Dieses Mal geht es dafür in die Schweiz. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik. Der Titel heißt Die Bahn. Dann verweise ich euch noch auf langsamfahrt.de. Da gibt es zu allen Themen weiterführende Links, außerdem auch die Musik und die Interviews in voller Länge. Denn im Radio muss ich die Interviews immer etwas kürzen. Im Podcast auf langsamfahrt.de findet ihr dann die ganze Sendung ungekürzt. Langsamfahrt.de. Ja, und an dieser Stelle begrüße ich auch noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt, bei Radio RFM und bei Radio Swupfurt. Viel Spaß beim Zuhören! Wenn man sich an einem größeren Bahnhof stellt, dann kann man feststellen, dass die Züge dort ganz verschieden aussehen. Bei genauerem Hinsehen kann man auch feststellen, dass diese Züge zu verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen gehören und nicht alle von der Deutschen Bahn betrieben werden. Aber wer entscheidet eigentlich, welches Eisenbahnverkehrsunternehmen auf welchen Strecken fährt? So viel vorweg. Die Strecken werden von den Aufgabenträgern bzw. von den Verkehrsverbünden ausgeschrieben für eine vorher festgelegte Dauer. Eisenbahnverkehrsunternehmen können sich dann darauf bewerben. Aber das versuchen wir jetzt mal ein wenig zu vertiefen. Ich spreche jetzt mit Frank Zerban, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Schienennahverkehr. Hallo.
Hallo, Herr Börner.
Was seid ihr denn für eine Organisation, der Bundesverband Schienennahverkehr?
Wir sind der Dachverband aller 27 Aufgabenträger in Deutschland für den Schienenpersonennahverkehr. Und das sind die Organisationen, die seit der Regionalisierung über die Länder damit beauftragt wurden, den Schienennahverkehr auch in Deutschland zu organisieren und in den Wettbewerb zu geben.
Wie funktioniert eigentlich so eine SPNV-Ausschreibung? Können wir den Prozess davon mal durchgehen?
Ja, das können wir sehr gerne machen. Also fange ich mal damit an, dass es ein sehr langfristiger Prozess ist. Wir starten ungefähr, je nachdem, wie groß ein Projekt ist und ob neue Fahrzeuge benötigt werden, circa 4 bis sogar 6 Jahre vor der eigentlichen Betriebsaufnahme. Da müssen sich die Aufgabenträger darüber klar werden, welchen Bedarf haben sie, wie viele Fahrten zum Beispiel sollen über den Tag verteilt angeboten werden, wie lang müssen solche Züge sein, um dann auch die prognostizierte Menge an Fahrgästen befördern zu können. Dann wird ein Fahrplan erstellt und die Fahrzeugkapazitäten eben festgelegt. Dazu kommen dann die Mindestanforderungen an die Fahrzeugausstattung, die Qualitäten und an die Personale. Und dann die ganz, ganz große Frage, Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge, was steht gerade an? Also haben wir noch Fahrzeuge im System, die uns gehören, die noch eine zweite Vertragslaufzeit genutzt werden können oder brauchen wir neue Fahrzeuge? Werden diese Fahrzeuge Teil dieser Ausschreibung oder kommen sie in einem separaten Vergabeverfahren zum Tragen? Dann werden noch weitere Informationen gesammelt bzw. entschieden. Macht der neue Betreiber auch den Vertrieb, also den Fahrscheinverkauf? Wer soll die Wartung und die Instandhaltung durchführen? Wer ist dafür verantwortlich? Wer die Fahrgelderlöse verantwortet, das Verkehrsunternehmen oder der Aufgabenträger. Und dann wird da die Entscheidung gefällt, welches Vergabeverfahren wir durchführen. Dazu sind wir natürlich an gesetzliche Rahmenbedingungen gebunden. Das ist so in dem Fall die Vergabeverordnung. Da haben die Aufgabenträger vorrangig 2 Vergabeverfahren zur Wahl. Das sogenannte offene Verfahren. Dabei kann jedes interessierte Unternehmen ein Angebot abgeben. Oder aber es gibt das nicht offene Verfahren. Da wird erst ein Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet, bei dem alle interessierten Verkehrsunternehmen einen Antrag abgeben dürfen und damit ihre Eignung für das eigentliche Verfahren dokumentieren. Und wenn das alles passiert ist, dann gibt es eine Bekanntmachung im EU-Amtsblatt, damit eben alle Verkehrsunternehmen die Information bekommen, dass jetzt ein Vergabeverfahren ansteht und damit startet das eigentliche Verfahren.
So, jetzt haben wir ein Netz, das ist ausgeschrieben worden. Die Frist für die Abgabe eines Angebotes ist auch vorbei und jetzt liegen ja verschiedene Angebote vor von verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wie sind denn da die Kriterien, welches dann genommen wird?
Also der oberste Grundsatz lautet immer, es muss das wirtschaftlichste Angebot genommen werden. Wirtschaftlich ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem billigsten. Das ist ganz wichtig, denn es können auch sogenannte qualitative Vergabekriterien eingebracht werden, bei denen die Unternehmen anhand der Ausschreibungstexte in bestimmten Bereichen die Möglichkeit haben, über eine qualitative Beschreibung der Leistung, die sie erbringen wollen, besondere Qualitätspunkte zu erzielen. Und diese Qualitätspunkte werden dann umgerechnet in ein Preissystem oder ein Punktesystem und danach werden dann die Gewichtungen zwischen Preis und Qualität, die übrigens im Vorfeld bekannt sein müssen, ausschlaggebend sein, wer dann unter dem Strich das insgesamt wirtschaftlichste Angebot bekommt. Und diese Verhältnisse zwischen Preis und Qualität, die schwanken zwischen 10% Qualität bei Vergaben, die sehr preisorientiert sind, bis hin zu 40% bei Vergaben, die sehr qualitätsorientiert sind.
So, jetzt wird dann die Auswahl getroffen. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen XY hat die besten Qualitätspunkte erreicht und der Preis ist gut. Und dann wird gesagt, so, du darfst das jetzt machen. Wie läuft es dann weiter?
Dann werden zunächst einmal alle Beteiligten, die ein Angebot abgegeben haben, darüber informiert, entweder dass sie voraussichtlich den Zuschlag bekommen sollen oder aber dass sie nicht berücksichtigt werden. Und dann haben all die Unternehmen, die nicht berücksichtigt werden, 10 Tage Zeit, einen Widerspruch gegen diese Entscheidung einzulegen. Und wenn diese 10-Tagesfrist abgelaufen ist, ohne dass ein Widerspruch eingelegt wurde, dann ist der Zuschlag rechtskräftig und das Unternehmen, das das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat, wird dann in der Zukunft den neuen Verkehr betreiben.
So, dann haben wir mal in unserem Beispielverfahren jetzt die Fristzeit ist rum. Es gab meinetwegen keinen Einspruch dagegen. Dann ist es ja rechtskräftig. Dann hat das Unternehmen das gewonnen und kann sich auf das neue Netz vorbereiten.
Das ist korrekt. Und das neue Vorbereiten bedeutet letztendlich, je nachdem, ob es ein sehr komplexes oder ein etwas einfacheres Vergabeverfahren war, also mit entweder hohem Aufwand an Neufahrzeugbeschaffung oder sehr viel Personalbedarf, ist dann die Übergangszeit zwischen Zuschlag und Betriebsaufnahme zwischen 2 und 4 Jahren ungefähr.
Die man aber durchaus auch braucht, denn Züge müssen erstmal gebaut werden, im Zweifel Personal ausgebildet werden. Das kann auch schon mal knapp werden, so bei manchen.
Das ist völlig richtig, zumal ja auch die Auftragserteilung für eventuelle neue Züge, wenn das Verkehrsunternehmen dafür zuständig ist, ja erst erfolgen kann, nachdem das Verkehrsunternehmen den Zuschlag erteilt bekommen hat. Weil dann hat es erst die Sicherheit, dass es auch den Auftrag hat und gibt im Anschluss den Auftrag an die Fahrzeugindustrie. Und dort kann es eben bei Neufahrzeugen sehr schnell bis zu 4 Jahre dauern, bis dann wirklich die Fahrzeuge geliefert und zugelassen sind.
Also kann man auch sagen, das Eisenbahnverkehrsunternehmen tritt erstmal an einen Hersteller an Eisenbahnfahrzeuge ran und sagt, wir bräuchten eventuell die Züge, wir bräuchten mal ein Angebot, was aber so lange gültig ist, bis die Entscheidung da ist, um dann auch erstmal einen Preis zum Kalkulieren zu haben.
Richtig, also wenn ein Verkehrsunternehmen Fahrzeuge selber mitbringen muss sozusagen, entweder eigene oder geleaste Fahrzeuge, muss es parallel zum Vergabeverfahren der Betriebsleistung selbstverständlich auch noch die Verhandlungen mit den Leasingunternehmen oder der Fahrzeugindustrie führen, damit die geforderten Fahrzeuge auch wirklich angeboten werden können und dass das Unternehmen auch den notwendigen Preis dafür kennt.
So, dann ist jetzt der Betreiberstart, das Netz beginnt, der neue Betreiber beginnt das Netz zu fahren und dann ist ja für den Alten nichts mehr zu tun in dem Moment. Oder gibt es dann da noch irgendwelche Zeiten, was für den dann noch gilt, eventuell eine Rückabwicklung?
Also es hängt jetzt auch immer sehr stark von der Größe eines Netzes ab. Wenn Sie ein größeres Netz haben, dann müsste man sich eine Betriebsaufnahme ja theoretisch so vorstellen, dass um 23.59 Uhr der alte Betreiber mit seinem gesamten Fuhrpark aus dem Netz rausgegangen ist und der neue Betreiber mit seinen gegebenenfalls eigenen neuen Fahrzeugen neu einsteigt. Das ist unrealistisch. Deswegen wird es immer häufiger so gehandhabt, dass es einen schleichenden Übergang gibt, der aber sehr klar definiert und auch organisiert ist. Also beispielsweise, gerade wenn neue Fahrzeuge eingebaut werden, dass der neue Betreiber gegebenenfalls schon mit einer Linie frühzeitig anfängt, also vor dem eigentlichen Betriebsstart beginnen kann, der Altbetreiber da die ersten Fahrzeuge rausnimmt und umgekehrt der Altbetreiber auch gegebenenfalls dann im Auftrag des neuen Betreibers über das eigentliche Vertragsende hinaus noch einige Zeit die Teile der Linien fährt, um dann, wenn der neue Betreiber alle seine Fahrzeuge und Personale eingebracht hat, sich aus dem Betrieb dann zurückzuziehen.
Das haben wir ja gerade in Hannover zum Beispiel. Da geht die S-Bahn von DB Regio an Transdev über. Einzelne Linien wurden im Dezember schon übernommen und der Rest folgt dann im Sommer. Da ist ja auch in der Regel, dass das Personal vom alten Betreiber auch an den neuen übergeht. Da ist ja dann auch mit Einarbeitung auch mal ein paar Tage, wo das Personal nicht am Fahren ist. Das muss ja dann auch alles mit diesem schleichenden Übergang gemacht werden.
Ja, das ist auch insofern ein ganz wesentlicher Aspekt. Die Personalrekrutierung ab Zuschlagserteilung ist der neue Betreiber sehr, sehr stark auch damit beschäftigt, schon die ganzen Planungen und den Übergang vom alten Betreiber zum neuen Betreiber personalseitig zu organisieren. Da müssen dann Angebote an die bestehenden Personale gegeben werden, damit sie die Möglichkeit haben, zum neuen Betreiber zu wechseln. Und das ist sehr zeitaufwendig, weil eben auch gerade die persönliche Ansprache ja ganz wichtig in dem Zusammenhang ist.
Ja, das war mal ein Überblick, wie das mit den SPNV-Ausschreibungen funktioniert. Dann vielen Dank, Frank Zerban, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Schienennahverkehr. Vielen Dank.
Danke auch, Herr Banner. Schönen Tag noch.
Vor etwa 50 Jahren, am 1. März 1972, kam das Interrail-Ticket auf den Markt. Mehrere europäische Eisenbahngesellschaften wollten eine preisgünstige Möglichkeit anbieten, um Europa zu entdecken. Das Ticket wurde gut angenommen und Jugendliche tourten so mehrere Wochen quer durch Europa. Ich spreche jetzt mit Roswitha Bruder-Pasewald, Reisejournalistin und Bloggerin, mittlerweile im Ruhestand. Hallo Frau Bruder-Pasewald.
Hallo.
Sie sind früher viel mit dem Interrail gefahren und Sie haben bei Spiegel Online einen Artikel über das Interrail-Ticket veröffentlicht. Der Anlass, das Interrail-Ticket wird 50 Jahre alt. Was ist denn das Interrail-Ticket?
Nun, das Interrail-Ticket ist praktisch eine Flatrate fürs Bahnfahren in Europa. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, da war ich 18, also 1978. Damals war ja Fliegen noch relativ praktisch kaum möglich. Es gab keine Billigflieger oder Ähnliches. Und normale Tickets waren unglaublich teuer. Auto hatte man auch keins. Da war eigentlich die Bahn das typische Fortbewegungsmittel. Also man hat 4 Wochen praktisch für einen Komplettpreis von, kann ich mich nicht mehr erinnern, was es damals gekostet hat. Man hat dieses Ticket gekauft und dann konnte man 4 Wochen durch Europa fahren. Und zwar kreuz und quer, also von Spanien über England, über Frankreich bis nach Griechenland. Das war natürlich für junge Leute war das etwas ganz Besonderes, weil man halt wirklich die große, weite Welt mit dem Zug offen hatte. Damals gab es auch noch eine Altersbeschränkung. Also man war mit 26 war eigentlich Schluss. Das hat sich alles längst erledigt. Natürlich ist das Interrail-Ticket heute einfach nicht mehr so interessant, weil es halt Billigflieger gibt und weil die meisten Leute dann lieber am Flughafen reinsteigen und 1000 Kilometer weiter eben wieder aussteigen. Und beim Zugfahren ist es halt ganz anders. Da sitzt man halt im Abteil und man durchfährt Landschaften. Also man bekommt deutlich mehr mit als jetzt beim Fliegen.
Das heißt, das Interrail-Ticket, das war ja dann auch eine europäische Sache und das hat man in mehreren Ländern gekriegt oder bekommt das auch heute noch in mehreren Ländern? Das war gar keine rein deutsche Sache.
Nein, nein, das war sofort angelegt eben als europäisches Projekt. Man konnte das in England kaufen, man konnte es in Frankreich kaufen, in Deutschland, aber damit stand einem halt Europa offen. Und also mit dem Ende des Kalten Krieges ist natürlich auch der Geltungsbereich immer größer geworden. Also es sind Länder dazugekommen, in die konnte ich damals noch nicht fahren. Also ich konnte nicht nach Ungarn oder Rumänien. Heute gilt das Ticket in über 20 Ländern. Man kann also wirklich quer durch Europa fahren. Bis in die Türkei.
Also die Ostblockstaaten waren damals dann noch nicht dabei?
Nein, die waren damals noch nicht dabei. Am Anfang war das wirklich so Westeuropa. Aber das war natürlich für 18, als ich 18 war, war das natürlich super. Ja? Man konnte von London aus bis nach Griechenland runter auf die griechischen Inseln. Das war natürlich Wahnsinn, ja.
Da hörte man immer mal so die dollsten Geschichten von Leuten, die dann irgendwie tagelang im Zug waren, sich nicht einmal gewaschen haben zwischendrin. Ne, hatten die Züge ja so die Möglichkeit nicht und waren dann wirklich tagelang unterwegs. Hin und wieder hat man mal eine Postkarte nach Hause geschickt. Ich lebe noch. Das müssen ja wirklich wilde Zeiten damals auch gewesen sein.
Ja, war so, weil also man muss das einfach, man kann das nicht mit heute vergleichen. Ja, also wir haben damals praktisch bis auch ganz, ganz wenige Jugendherberge haben wir im Prinzip jede Nacht im Zug verbracht, weil wir hatten nicht viel Geld, ja, und das Geld, was wir hatten, haben wir dann eher eben in den Städten ausgegeben, die wir besucht haben. Man hat dann halt im Zug wirklich gekämpft. Und so Sachen wie sich waschen oder Ähnliches, das war nicht so wichtig. Man war zum ersten Mal weit weg von zu Hause, auch ohne Eltern wohlgemerkt. Und natürlich hat man das genossen. Und damals war Interrail einfach auch weit verbreitet. Also so in meiner Abschlussklasse Gymnasium, da haben alle Interrail gemacht, ja, weil das war halt wirklich eine Möglichkeit, Europa zu entdecken. Man hat sehr schnell Anschluss gefunden. Also man hat zig Interrailer halt in Zügen getroffen. Dann hat man eben jemanden aus England getroffen oder aus Frankreich. Das war so eine Community einfach auch, ja, die das Reisen ausgemacht hat. Und natürlich hat diese Community auch viele Tipps einfach gegeben.
Sie haben mir geschrieben, Sie haben damals auch eine Reise nach Indien gemacht mit dem Interrail-Ticket. Von der Reise zehren Sie heute noch. Was haben Sie da so erlebt? Wie lief die ab?
Ja, das war das Interrail-Ticket. Das ist praktisch, das haben wir damals für 3 Monate gekauft. Das ist also auch eben eine Flatrate, um eben indische Züge zu benutzen. Das war 1990 und wir haben es dann für 6 Wochen benutzt. Das Schöne war, wir haben sämtliche Züge einfach, das war eben der Unterschied zu Interrail in Europa, man musste da alle Züge vorbuchen, weil indische Züge sind immer voll, ja. Also man kann da nicht einfach kommen und sagen, wir fahren da jetzt erster Klasse von Mumbai nach Delhi, sondern man musste das halt praktisch planen. Und wir haben das damals sehr ausgiebig geplant, also mit Kursbuch und allem drum und dran. Sind praktisch von Delhi ganz runter in den Süden und wieder zurück und waren insgesamt 6 Wochen unterwegs. Wir sind damals erster Klasse gereist. Das hört sich jetzt ein bisschen großspurig an. Wir waren ja auch schon ein bisschen älter. Der Hintergrund ist einfach, wir waren dann beide schon berufstätig, also nicht mehr ganz so arm wie als Schüler. Und es ist so, dass dritte Klasse ist eben wirklich für Inder vorbehalten. Die können sich erste oder zweite Klasse nicht leisten. Für uns war auch die erste Klasse spottbillig. Ja. Und auch erste Klasse ist halt nicht vergleichbar wie jetzt erste Klasse in Europa.
Also das kann man eher sagen, war so eine Art Touristenklasse dann.
Das ist ja, das ist eine, sagen wir mal, eine etwas bessere Touristenklasse. Also man hat da relativ großzügig Platz. Wir haben auch sehr oft in den Zügen geschlafen, was also schon eine Herausforderung ist, weil die Zugstrecken sind halt wirklich sehr, sehr holprig, ja. Aber das hat irgendwo natürlich dazugehört.
Sie sagten, die Züge musste man auch reservieren. Heißt, man hatte dann auch einen Sitzplatz, einen garantierten?
Ja, man hatte einen festen Sitzplatz. Die Zugstrecken sind einfach riesig, ja. Also da 20 Stunden im Zug für eine verhältnismäßig normale Strecke von 700-800 Kilometer ist nichts Besonderes und dann müssen sie einfach vorher buchen, weil sie sonst einfach keinen Platz finden. Die Züge sind einfach unglaublich. Indien hat eines der wirklich ausgeklügelsten Eisenbahnnetze, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und sie kommen halt wirklich in jede kleine Ecke rein. Es gibt sehr viele historische Strecken, wie der Toy Train, Richtung Darjeeling hoch. Also das ist für Eisenbahnliebhaber ein absolutes Highlight. Ja. Und wir lieben eben Eisenbahnfahren, weil wir halt in Kontakt mit Menschen kommen, weil man sich einer Landschaft ganz anders nähert, als wenn man jetzt einfach in einen Flieger steigt und dort wieder aus. Aber man braucht halt wirklich sehr viel Zeit. Also wir haben in diesen 6 Wochen, glaube ich, so 12.000 Kilometer insgesamt zurückgelegt.
Wo bekommt man denn das Interrail-Ticket heute noch?
Das ist sehr viel einfacher geworden. Also früher musste man da an den Schalter gehen und uns dort kaufen. Heute kann man das über ein Internet besorgen. Man kauft dieses Ticket, dann bekommt man eine App zugeschickt, dann kann man sich seine Route planen. Man kann auch beispielsweise schon, wenn man weiß, ich will die und die Züge haben, dann kann man sich die Züge schon bestellen. Also das ist heute sehr viel einfacher geworden als jetzt noch vor 40 Jahren.
Was kostet denn so ein Interrail-Ticket, um das dann auch mal ins Verhältnis zu setzen? Also klar, mit dem Flieger macht man nicht so...
Mittlerweile nicht mehr so ganz, ganz preiswert sind sie nicht mehr. Also so ein Interrail-Ticket, also wirklich ein Monat Zugfahren an jedem Tag. In meiner Altersklasse kostet es um die 600 Euro. Ja. Für Jugendliche ist es natürlich etwas billiger, aber es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Modelle eben. Und dann muss man wirklich schauen, was will ich? Muss ich wirklich jeden Tag Zug fahren? Ich sage, man muss das nicht. Dann kommt man vielleicht mit dem Modell 10 Tage zufahren, Geltungsdauer 1 Monat, viel besser hin und dann wird es auch preiswerter.
Vielen Dank, dass Sie mir da mal so einen Überblick gegeben haben und vor allen Dingen auch über das Interrail-Ticket. Roswitha Bruder-Pasewald, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Vor kurzem wurde der letzte Messschienenbus der Deutschen Bahn in Rente geschickt. Es gab 5 umgebaute Schienenbusse der Baureihe 798, die zu Messfahrzeugen umgebaut wurden. Unterwegs waren diese Schienenbusse immer mit einem etwas höheren Messwagen, der ein ähnliches Erscheinungsbild wie ein Schienenbus hatte. Der letzte dieser Messwagen, der 002, wurde nun verabschiedet und steht jetzt in Linz am Rhein. Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael.
Moin Gregor.
Ihr habt in eurem neuen Heft wieder interessante Sachen drin. Es ist sehr fahrzeuglastig und wir fangen mit einem Fahrzeug an, was ich erstmal selber begrüßen darf. Es klingt nämlich so. An dem Sound ist es eigentlich schon erkennbar an der Pfeife, aber jetzt fährt er vorbei. So, ich würde jetzt sagen, klingt wie ein Schienenbus. Was war es denn wirklich?
Wenn man genau ist, ist es tatsächlich zur Hälfte ein Schienenbus, weil dieser Gleismesszug ist eine Kombi aus einem ehemaligen Schienenbus und einem Messzug. Das ist ein sehr schöner Triebzug, der jetzt gerade abgestellt wurde. 5 von diesen Kombifahrzeugen gab es und am 19. Januar gab es die Abschiedsfahrt von Hanau nach Linz. Dort ist der im Moment offensichtlich zwischengeparkt. Und ich habe die Kiste auch ein paar Mal die letzten Jahre in Hanau gesehen und der war wirklich wunderbar gepflegt. Also dieses Doppelgespann in Gelb, Gleismesszug, der dort immer im südlichen Bahnhofsteil abgestellt war, direkt in der Nähe des Stellwerks und eigentlich für alle Fahrgäste sichtbar war. Und top gepflegt und jetzt nach vielen Jahren ist dieses schöne Fahrzeug in den Ruhestand gegangen.
Der hat ja zu seiner letzten Hauptuntersuchung sogar nochmal eine neue Lackierung bekommen.
Ja, und also wirklich ganz wunderbar fertig gemacht. Auch das Dach nochmal schön in Grau gestrichen. Also wirklich, da haben Leute Liebe zum Detail gehabt. Und das ist hoffentlich auch ein Fahrzeug, was noch durch Dritte, man weiß noch nicht so ganz genau, bei wem es landet, aber der Nachwelt erhalten bleibt.
Ja, 5 Stück gab es davon. Das hat die Bundesbahn damals gebaut aus ausgemusterten Schienenbussen und hat dazu entsprechende Beiwagen dann gebaut. Die sind ein bisschen höher wie ein Schienenbus. Es sieht auch interessant aus, wenn die an einem vorbeikommen. Ein großer, ein kleiner. Und der große hat wohl die Messtechnik drin. Also der Schienenbus ist eigentlich nur der Antrieb und der eigentliche Messwagen, der wird dann mitgezogen.
Ja, das ist eine ganz eine tolle Kombination. Wir hatten ja beim letzten Mal auch über den VT92 gesprochen, also aus den 50er Jahren. Das war kein Gleismesszug, aber dort ist auch das Personal quer durchs Land gefahren und hatte dort unter anderem Schlafkabinen. Genau das ist beim 725-26 auch der Fall in dem alten Schienenbus. Sie dann in den 80er Jahren, in den 90ern nicht mehr alle benötigt wurden, hat man dort 5 rausgezogen aus dem Betrieb, hat die dann umgebaut, Schlafkabinen rein und hat als zweites Fahrzeug diesen Messzug genommen. Der Messzug, der erinnert sehr oder ist sehr identisch sogar mit dem Oberleitungstriebwagen der Baureihe 701 bzw. 702. Das waren die Triebwagen, die damals in roter Farbe überall anzutreffen waren, wenn die Oberleitung kaputt war und dann dieses Fahrzeug dazu kam. Also auf Basis eines Schienenbusses und auf andere einerseits und auf Basis des 701er Oberleitungstriebzuges andererseits ist dann dieser wunderschöne Gleismesszug entstanden in 5 Einheiten.
Ja, den 701 oder auch TVT genannt, da gibt es auch noch ein paar, sind auch wieder jetzt vor kurzem welche aufgearbeitet worden durch die Vulkaneifelbahn in Gerolstein, die jetzt langsam zur Auslieferung kommen. Die kamen ja da nicht ganz weg wegen der kaputten Strecke. Die gibt es hin und wieder auch noch zu sehen. Aber dieser Gleismesszug, ja, der hatte dann Messtechnik drin. Was hat er genau gemessen?
Der hat die Beschaffenheit der Gleise bemessen, im Prinzip auf Basis einer Technik, die es so Ende der 1920er, 1930er Jahre gab, also eine analoge Gleislageerkennung. Das ist jetzt heute inzwischen durch Infrarot-Messtechnik eigentlich schon längst überholt. Und von daher war auch klar, dass diese Technik jetzt veraltet ist und auch neue Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Die war dann auf den drei Radsätzen direkt draufgesetzt und natürlich war es auch wichtig, dass dieser Triebwagen, also der umgebaute Oberleitungstriebwagen, das nicht der umgebaute, sondern das ist ein eigenes Fahrzeug, aber analog dieses Oberleitungstriebwagens, dass der sehr laufruhig war. Das war das ganz Wesentliche, damit man eben die Technik auch voll auskosten konnte. Und das ist eben eine Technik, die jetzt überholt ist und andere neue Triebwagen haben das ersetzt.
Ja, also veraltete Technik, die ohnehin mal gewechselt werden musste, war jetzt aber auch keine Option wahrscheinlich, da einfach mal was Modernes an Technik reinzubauen bei einem Fahrzeug, was ohnehin schon so alt ist.
Genau, also das hat in der Tat einfach in die Jahre gekommen und das ist dann mal so, dass dann alte Technik durch neue Technik abgelöst wird. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und wenn jetzt einer dieser 5 Gespanne der Nachwelt erhalten bleibt, ist ja wunderbar.
Ja, den Fahrzeug Nummer 4 habe ich vor einer Weile nochmal gesehen, aber das ist jetzt auch schon wenige Jahre her und der zweite, der war jetzt der letzte, der immer in Hanau stand. Ja, der wurde überführt über die Lahntalbahn, da kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Der Fahrplan, der hat es vorher irgendwie ins Internet geschafft, dann ist er etwa 2 Stunden vor diesem Fahrplan losgefahren. Und alle Eisenbahnfotografen an dem Tag waren in ordentlicher Aufruhr versetzt, wie der ist schon unterwegs und naja, ich habe das rechtzeitig mitbekommen, habe mich auf einen schönen Ort auf der Lahntalbahn hin aufgemacht und auf dem Weg dahin fahre ich durch Lönberg und da stand eine Lok ein bisschen blöd, die eine Weiche kaputt gefahren hat oder aufgefahren hat. Jedenfalls stand der Notfallmanager schon daneben und ich wusste, oh, das wird eine Weile dauern, bis der kam. Der kam nachher 2 Stunden später, die wir dann in der Kälte standen. Ja, leider war die Sonne dann weg, aber da ist eben auch diese schöne Aufnahme entstanden, die wir gehört haben. In Aumenau auf der Lahntalbahn. Habt ihr sogar ein Bild in eurem Heft drin davon?
Ganz genau. Du hast ein schönes Foto gemacht, das haben wir veröffentlicht und wir haben noch ein paar andere Motive aus den letzten Einsatzjahren. Ich persönlich habe die Kiste auch zufällig entdeckt. Also das war ja nicht ein Fahrzeug, auf das man warten konnte, weil das ist ja eben mit als Sonderfahrzeug eigentlich immer für den Neef. Und da kam mir auf einmal dieses wunderschöne Fahrzeug bei tollsten Sonnenschein aus dem Petersbergtunnel rausgefahren entgegen. Und das so in einer Weinlese im Herbst 2012. Das ist eins meiner Lieblingsmotive. Und naja, da war eigentlich nicht geplant. Und dann geht man von so einer Fotostelle zurück. Man wollte eigentlich nur so einen langweiligen Regionalzug knipsen. Und da hat man auf einmal, genau wie du, du wusstest ja in dem Fall, aber doch was anderes in der Linse drin. Sehr schön.
Ja, also der war vermehrt in Hessen zuletzt zu sehen und Rheinland-Pfalz, so die Strecken, da war er sehr häufig in den letzten Jahren anzutreffen.
Genau, der hat ja am 19. Januar seine letzte Fahrt von Hanau nach Linz gemacht, da hast du ihn ja erwischt. Und seine letzte Messfahrt, also wo er richtig im Einsatz war, das war einen Tag zuvor, da ist er dann von aus dem Saarland von Saarbrücken nach Gau-Algesheim unterwegs gewesen. Das war also wirklich sein letzter Diensttag, der 18. Januar 2022.
Oh, war auch nochmal eine schöne Messstrecke da.
Ja, da waren sicherlich auch einige Bahnfans unterwegs.
Ja, den Fahrplan hatte ich tatsächlich auch vorher. Die sind immer irgendwie ein bisschen rausgesickert.
Ja, da scheinen auch aktive Fans mit an Bord gewesen zu sein.
Ich habe mal einen Lokführer kennengelernt, der diesen Messschienenbus auch bis zum Schluss noch gefahren ist. Und er meinte, ja, da waren immer mal Leute an der Strecke und so. Und er ist den auch sehr gerne gefahren, konnte aber zur Messtechnik jetzt auch nicht so viel sagen, weil das war dann ja anderes Personal. Er ist nur gefahren quasi. Aber da auch wirklich kreuz und quer durch die Gegend. Er meinte, das wäre aber immer schön abwechslungsreich mit dem Schienenbus.
Ja, das muss ein interessanter Job sein. Und dadurch, dass in dem Schienenbus-Triebwagen dann eben diese Schlafkojen gab, sicherlich eine interessante Geschichte, dann irgendwo abends anzuhalten und dann dort zu übernachten, wo man sonst eigentlich auch nie hinkommt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Vielen Dank.
Sehr gerne, Gregor. Bis bald.
Es gibt schon interessante Sammelleidenschaften, wenn es rund um die Eisenbahn geht. Vor kurzem bin ich auf ein Museum gestoßen, welches Eisenbahnplakate ausstellte. Das Eisenbahnplakatmuseum in Westerburg im Westerwald, gelegen an der Strecke Limburg-Altenkirchen-Au an der Sieg. Und dieses Museum habe ich mir mal angesehen. Ich bin heute in Westerburg im Eisenbahnplakatmuseum und bei mir ist Wilfried Rink. Hallo.
Guten Tag.
Ihnen gehört das Museum und Ihnen gehört sogar das Bahnhofsgebäude, in dem wir uns hier befinden.
Ja, das habe ich vor 8 Jahren gekauft, um dieses Museum darin unterzubringen.
Heißt, Sie hatten erst die Plakate und haben einen Ort gesucht, wo man die aufstellen kann?
Richtig.
Und wie viele sind denn das hier ungefähr in diesem Haus?
Ausgestellt etwa 200. Ich habe schätzungsweise mehr als 500.
Warum sammeln Sie die denn überhaupt?
Weil ich finde, dass sie es wert sind, ausgestellt zu werden. Als Erinnerung an die Werbung aus der Vergangenheit. Und weil in den großen Museen wie im DB-Museum in Nürnberg oder im National Railway Museum in York immer weniger Plakate zu sehen sind. Und bei diesen Museen findet man auch nur Plakate aus dem eigenen Land, während die Plakate, die ich hier ausstelle, aus sehr vielen Ländern stammen. Aus ganz Europa und ein Plakat ist sogar aus Australien.
Wie fing das an mit Ihrer Sammelleidenschaft?
Das waren zuerst nur wenige Plakate, die habe ich gekauft bei Veranstaltungen von Eisenbahnvereinen und der Deutschen Bahn. Über diese Quellen ist heute nichts mehr zu bekommen. Von der DB bekommt man gelegentlich noch was, aber ansonsten würde man hier bei mir einiges mehr finden.
Okay. Das heißt, Sie suchen heute auch mehr so im Internet, eBay wahrscheinlich.
Ja, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ohne eBay würde es das Museum so nicht geben.
Wenn man sich jetzt die Plakate hier so anschaut, das soll ja eigentlich Werbung sein, Werbung für die Eisenbahn. Das ist ja, in manchen, Sie sagten mir, ja, das hat der und der Künstler gemalt oder das hier ist ja ein Bild vom Rhein. Das ist ja schon mehr Kunst wie eigentlich Werbung.
Richtig, aber die Eisenbahnen hatten auch damit Künstler zu beauftragen mit ihren Werbeplakaten, hatten Erfolg. Und das gilt besonders für die Londoner U-Bahn, wo seit 1908 die Plakatwerbung eine lange und sehr gute Tradition hat.
Die deutschen Plakate, da sind ja durchaus welche dabei, die jeder kennt. Alle reden vom Wetter. das sind Plakate. Warum gibt es das heute so in der Art nicht mehr? Man könnte, gut, das Internet, das ist halt alles ein bisschen anders, aber man kann ja diese, die Werbeflächen sind ja nur, haben sich ja nur verlagert, aber die Motive könnte man ja wieder irgendwie. Warum gibt es das heute nicht mehr so?
Das ist auch international so. In Deutschland sind noch relativ viele Werbeplakate zu finden, allerdings in manchen Bereichen relativ viel, in anderen Bereichen fast nichts. Zum Beispiel haben DB Nordrhein-Westfalen und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg recht gute Plakate. Mhm. Auch heute noch, auch da sind in meinem Museum einige Beispiele zu sehen.
Sie sind immer hier, wenn das Museum offen hat.
Ja.
Wann kann man denn sich das hier anschauen?
Das ist samstags von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr offiziell. Ich fahre mit dem Zug 15.15 Uhr und solange ich diesen Zug noch erreiche, werfe ich auch nach 14.30 Uhr niemanden raus. Ich habe mich oft an diese Zusage schon halten müssen.
Wie finanziert sich denn Ihr Museum? Alles durch Sie?
Also, ja.
Und durch Spenden wahrscheinlich?
Die Spenden gehen an den Eisenbahnverein.
Also wird das dann im Wesentlichen doch alles durch Sie getragen? Sie haben das Gebäude Richtig. Gekauft. Sie sagten eben, wenn man neue Rahmen braucht, jetzt wird es mittlerweile schwieriger, die zu kriegen. Ja. Die kosten ja auch, wenn man nur mal einen kaufen will, schon oft so 20 Euro das Stück. Und wenn ich mir hier die Mengen angucke, da haben Sie ja wirklich sehr viel Geld da schon reingesteckt. Ja.
Gut, in dem Gebäude sind noch Wohnungen und sind Räume für die Eisenbahner. Da erhalte ich auch Miteinnahmen. Insgesamt kleines Verlustgeschäft, das ich mir aber leisten kann.
Ja, dann bedanke ich mich. Wilfried Rink, Ihnen gehört das Eisenbahnplakatmuseum in Westerburg, zu finden im Bahnhofsgebäude. Vielen Dank. Ja.
Mitte Februar stießen bei München zwei S-Bahnen zusammen. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Das klingt natürlich schlimm. Dennoch ist Eisenbahnfahren immer noch sicherer als Autofahren. Die Allianz pro Schiene hat bereits im vergangenen Dezember, also weit vor dem S-Bahn-Unfall in München, eine Pressemitteilung mit erklärenden Grafiken veröffentlicht, welche die Todeszahlen im Schienen- und Straßenverkehr mal ins Verhältnis setzen. Ich spreche jetzt mit Dr. Andreas Geißler von der Allianz pro Schiene. Hallo.
Schönen guten Tag, Herr Börner.
Es gab einen S-Bahn-Unfall bei München. Mitte Februar, zwei S-Bahnen sind frontal zusammengestoßen. Ein Toter, 18 Verletzte, 6 davon schwer. Ja, das klingt erstmal schlimm, aber dennoch ist Eisenbahn ein sicheres Verkehrsmittel, sagen Sie bei der Allianz pro Schiene.
Ja, das ist tatsächlich so, auch wenn wir alle natürlich geschockt sind von so einem Unfall, wie er sich jetzt vor einigen Wochen im Süden von München ereignet hat. Das lässt, glaube ich, niemand kalt, wenn man von so einem Unfall hört. Wenn man sich allerdings dann die Frage stellt, wie sicher ist Bahnfahren, vor allem wie sicher ist Bahnfahren im Vergleich zum Autofahren, dann muss man eben nicht nur auf Bilder eines schrecklichen Unfalles schauen, sondern man muss sich in die Statistik vertiefen. Und da haben wir in Deutschland sehr gute Zahlen, eben für den Straßenverkehr, genauso wie für den Eisenbahnverkehr. Und wir tun das bei der Allianz pro Schiene schon seit vielen Jahren und werten diese Statistik aus. Und die Auswertung der Statistik, die hat dann ein sehr, sehr eindeutiges Bild. Verglichen mit der Fahrt im eigenen Pkw ist die Fahrt mit der Bahn um ein Vielfaches sicherer. Und das ist seit vielen, vielen Jahren auf so hohem Niveau unverändert.
Das Todesrisiko sei 57 Mal geringer als im Auto, das Verletzungsrisiko sogar 150 Mal geringer. Das heißt, es gibt auch nur sehr wenige Eisenbahnunfälle, bei denen dann überhaupt Menschen verletzt werden.
Ja, Eisenbahnunfälle sind glücklicherweise, muss man sagen, sehr, sehr seltene Ereignisse in Deutschland und auch in Europa. Natürlich gibt es sie leider ab und an, aber sie sind eben sehr, sehr selten und deshalb ist die Zahl der Reisenden, die bei einem Eisenbahnunfall zu Schaden kommen, eben auch sehr, sehr gering. Wir haben eine, glücklicherweise muss man sagen, eine sehr niedrige Zahl von Reisenden, die zu Tode kommen. Wir haben auch in der Vergangenheit schon verschiedene Jahre gehabt, in denen überhaupt kein Eisenbahnreisender in Deutschland zu Tode gekommen ist. Und wir haben ebenfalls eine sehr geringe Zahl von Verletzten im Eisenbahnverkehr.
Wie sieht denn das in anderen Ländern aus? Sie sagten, in Europa ist es niedrig. Wie sieht es außerhalb Europas aus?
Ja, wir haben uns die Zahlen eben nicht nur für Deutschland angeguckt, sondern auch für die europäischen Länder. Und das Bild ist eigentlich in allen Ländern das gleiche. Wir haben überall diesen massiven Sicherheitsvorsprung des Schienenverkehrs gegenüber dem Straßenverkehr, gegenüber der Fahrt mit dem eigenen Pkw. Die Zahlen unterscheiden sich natürlich im konkreten Zahlenwert von Land zu Land. Das liegt in der Natur der Sache, aber der Unterschied im Sicherheitsniveau, der ist eben überall gleich. Und das ist natürlich auch kein Zufall, dass der Eisenbahnverkehr so ein hohes Sicherheitsniveau hat. Das hat Gründe, die systemischer Natur sind. Man muss sich immer vor Augen halten, die Eisenbahn ist erstens ein spurgeführtes System, also sie fährt auf festen Gleisen, kann also im Normalfall jedenfalls nicht von der Fahrbahn, nicht vom Gleis abkommen. Und das ist der zweite Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Bei der Eisenbahn erfolgt das Fahren ja nicht auf Sicht, so wie im Straßenverkehr, wo man sozusagen durch Sichtkontakt versucht, anderen Fahrzeugen auszuweichen. Das ist bei der Eisenbahn anders. Bei der Eisenbahn erfolgt der Verkehr so, dass die Strecke in einzelne Abschnitte eingeteilt ist und in jedem Abschnitt darf sich immer nur ein Zug befinden und das führt dann im Ergebnis zu einem sehr, sehr sicheren Verkehr.
Eisenbahn ist das sicherste Verkehrsmittel, das können wir festhalten. Dr. Andreas Geißler von der Allianz pro Schiene, vielen Dank.
Sehr gerne.
In jeder Ausgabe von Langsamfahrt möchte ich einen Eisenbahnverein irgendwo in Deutschland vorstellen. Allerdings glaube ich, das müssen wir mittlerweile ein bisschen ausweiten auf deutschsprachige Gebiete. Denn heute stelle ich einen Eisenbahnverein in der Schweiz vor. Ich spreche jetzt mit Philipp Zimmermann vom Dampflok-Depot Full, einem Eisenbahnverein in der Schweiz. Hallo Philipp.
Guten Abend.
Ihr habt eine Dampflok, die 241A65. Das ist jetzt eine Bezeichnung, mit der kann ich äußerst wenig anfangen. Was ist das für eine Dampflok?
Es handelt sich hierbei um eine französische Schnellzugdampflok mit der Achsfolge 241, also zwei Vorlaufachsen, vier Triebachsen und eine Nachlaufachse. Der Loktyp ist in Frankreich bezeichnet auf A und die Loknummer die 65 von damaligen gebauten 90 Stück.
Baujahr 1931. Wie sah das Leben dieser Lok denn aus? Wo ist die gefahren?
Also gebaut wurde sie 1931, genau, in Vif-Lille. Damals als 241001 für die damalige ETAT, eine von beiden großen Eisenbahngesellschaften in Frankreich, neben der Est. Der Prototyp, der 241, wurde bei der Est eingestellt und ist heute noch zu finden im Eisenbahnmuseum in Mulhouse und umnummeriert worden als 241AH1. Unsere 241A65, die damalige 241001, war dann eine von insgesamt 90 Stück, die gebaut wurden und ist dann bei der ETAT in den verschiedenen Bereichen Ostfrankreichs gefahren, bis dann die große Eisenbahnreform auch in Frankreich kam und die SNCF gegründet wurde. Dann wurden nämlich alle 90 Maschinen übernommen und eben neu nummeriert in 241a bis 90.
Wo ist die Lok denn damals so gefahren und wie sah das weitere Leben der Lok aus? Wie kam sie dann zu euch?
Unter der Flagge der damaligen ETAT ist die Lok gefahren zwischen Cherbourg und Le Havre. Dann nach dem Krieg und bei der SNCF ist sie dann zwischen Basel und Zürich gefahren, wo dann die Lok wieder ausgemustert wurde. Der damalige Depotchef hat dann gemeinsam mit ihrem Engel, dem Zürcher Armin Glaser, die Lok in die Schweiz überführt. Und dort wurde sie dann in Zürich äußerlich optisch aufgearbeitet. Und dann stand sie einige Jahre lang im Verkehrshaus in Luzern und auch in Salles-sur-Pies beim Val de Traverse. Bis sie dann eben 1996 nach Meiningen überführt wurde, ins Dampflokwerk Meiningen, und dort einer umfangreichen Totalrevision unterzogen wurde.
Euren Verein, gab es den damals schon oder kam der dann erst später zur Lok dazu quasi?
Also Betreiber der Lok war zu damaliger Zeit die Oswald Steam in St. Agern und der damalige Club 241A65. Der hat sich damals schon gebildet, allerdings dann mit relativ vielen Umstrukturierungen, auch Namensänderungen in Verein 241A65, bis heute eben zum Dampflokdepot Full.
Du hast mir geschrieben, die Lok ist derzeit nicht fahrfähig, Kesselrevision steht an, soll aber hier 2022 wieder fahren. Was hat die Lok denn aktuell für einen Stand? Wie sieht es aus um die?
Genau, also wir haben seit Anfang 2018, Ende 2017 umfangreiche Arbeiten feststellen müssen, die einfach gemacht werden müssen. Dazu gehören Kesselarbeiten und Fahrwerksarbeiten. Wir haben im Frühjahr 2019, müsste das gewesen sein, die Lok nach Oberburg in die BLS-Werkstätte überführt, um dort die Radreifen von Lok und Tender zu überdrehen. Bei den Arbeiten am Kesseln hat sich herausgestellt, dass doch auch einige der Kesselrohre Undichtigkeiten aufweisen, woraufhin wir dann beschlossen haben, einen ganz kompletten neuen Satz Kesselrohre anfertigen zu lassen und einbauen zu lassen.
Ja, aber damit mit der Lok, mit der macht ihr dann wieder Fahrten. Was hängt denn dann für gewöhnlich hinten für Wagen dran?
Also seit letztem Jahr, dem Frühjahr, haben wir 5 neue Wagen übernommen von der Zentralbahn aus Deutschland. Es handelt sich hierbei um die ehemaligen Wagen des Nostalgie Rhein-Express. Das sind 5 AB4 Abteilwagen der SBB, welche anfangs über den Gotthard gefahren sind und dann als Abteilwagen oder Kurswagen besser gesagt auch nach München oder in andere größere Städte Deutschlands gefahren sind.
Und da gehen aber, wenn ihr 5 Stück davon habt, schon eine ganze Menge Leute rein. Was macht ihr damit für Fahrten?
Fahrten grundsätzlich momentan in der Schweiz. Geplant sind natürlich auch Fahrten in Deutschland, da die Wagen RIC-tauglich sind und Zulassungen für Deutschland und Österreich und noch viele andere Länder in Europa haben.
Und die Lok, darf die auch nach Deutschland oder ist die auf die Schweiz begrenzt?
Die Lok ist momentan auf die Schweiz begrenzt, da sie allerdings damals im Dampflokwerk Meiningen eingestellt wurde, hatte sie da zu dieser Zeit auch die deutsche Zulassung. Diese ist auch unser Ziel, diese wieder zu aktualisieren und wieder eine deutsche Frist zu reaktivieren.
Ja, gerade wenn ihr so grenznah seid, da habt ihr ja dann doch eine ganze Menge Kunden, wenn ihr euch auf Deutschland und die Schweiz in der Ecke ausdehnen könnt. Was habt ihr denn bisher so für Fahrten gemacht?
Also bisherige Fahrten in den letzten Jahren tatsächlich eher kleinere Fahrten. Wir sind 2016 mit der Schwestermaschine das letzte Mal um den Sentis gefahren. Dabei ging es dann eben von Full einmal um den Sentis in der Schweiz zurück nach Full bzw. Basel. In der Vergangenheit sind wir auch schon mit der 42P17 und einer Reco 50 aus Luino über den Gotthard gefahren. Dabei gab es dann eine Dreifachtraktion mit den 2 größten Dampfloks und eben dieser Baureihe 50, eine Parallelfahrt.
Ihr plant jetzt auch oder macht es hin und wieder mal eine Rundfahrt in Basel durch die verschiedenen Bahnhöfe. Wie viele muss man sich denn darunter vorstellen?
Die Rahmenveranstaltung ist eigentlich diese, dass wir mit unserem Zug Bahnhöfe anfahren, die mit den normalen Zügen der SBB oder DB, Personenverkehr nicht zu erreichen sind. Also darunter fallen Güterbahnhöfe, Hafenbahnhöfe und sonstige Bahnhöfe, die es noch in der oder rund um Basel gibt.
Also so eine Art Stadtrundfahrt an Ecken, an die man sonst nicht kommt.
Genau, an Ecken, die man sonst nicht sieht.
Ihr habt auch noch eine E-Lok, eine 421. Was muss man sich unter der vorstellen? Was ist das für eine E-Lok?
Also die 421-379-9, die wir in unserem Besitz haben, ist eigentlich im Grundprinzip vergleichbar mit einer RE420, welche in der Schweiz dann doch auch relativ häufig anzutreffen ist. Es ist eigentlich das Flaggschiff, kann man fast sagen, mittlerweile der Schweiz. Das ist eine relativ bekannte Maschine. Die Maschine hat allerdings ein Zusatzpaket bekommen mit den Zulassungen für Deutschland, Österreich. Sie ist eine sogenannte DACH-Lokomotive. Sie hat jetzt Zulassung für Deutschland, Österreich und die Schweiz, DACH, und auch Zugsicherungen mit PZB und LZB.
Und fahrt ihr mit der Lok auch?
Genau, also unsere nächste Fahrt oder unsere nächste Fahrten, bis unsere Dampflok wieder läuft oder fährt, werden wir mit dieser Lok fahren. Und für andere Fahrten ist zum Beispiel diese Basel-Rundfahrt, da wir da Strecken befahren, die nicht mit Oberleitung versehen sind, werden wir dann eine Diesellok vorspannen müssen.
Philipp Zimmermann vom Dampflokdepot Full in der Schweiz. Vielen Dank.
Gerne.
Und zum Ende habe ich dann auch noch ein Geräusch der Dampflok 241A65 des Dampflokdepot Full dabei. Interessant daran finde ich die zwei unterschiedlichen Pfeifen, die an der Lok verbaut wurden. Aber hört mal selber. Das war wieder Langsamfahrt in der 26. Ausgabe. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter @langsamfahrt. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik und der Titel heißt Die Bahn. Ich verabschiede mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Swupfurt und bei Radio RFM. Damit die Sendung aber immer genau eine Stunde lang geht, muss ich leider die Interviews kürzen. Damit ihr aber die Interviews auch in voller Länge hören könnt, verweise ich euch an dieser Stelle noch auf den Podcast der Sendung unter langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 26. Dort gibt es auch übrigens immer mal wieder Podcasts, die nicht im Radio laufen, also lohnt sich dieser Podcast dort schon gleich doppelt. Abonniert ihn auf langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Nun ist es Zeit, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal, euer Gregor Börner.